Ja, willkommen zum letzten Vortrag für heute. Stefan Overkamp erzählt etwas über Merchant Maps, mobile Geodatenerfassung beim Regionalverband Ruhr. Und Fragen wie immer über einen QR-Code, bitte.
Ja, hallo, ich kann schon schönen Abend sagen und nicht schönen Nachmittag. Danke, dass ihr hier seid und hartnäckig geblieben seid. Ja, ich bin beim Regionalverband Ruhr, seit 2018 beim Regionalverband Ruhr im Team Geodatentechnik beschäftigt. Wir sind 6 Leute und kümmern uns darum, dass die Mitarbeitenden beim Regionalverband Ruhr mit Geodatentechnik versorgt werden, also ihre Anwendung und ihre Daten gut versorgt sind und bereitgestellt sind. Ich habe meine erste Berührung, ich bin Diplom-Ingenieur für Raumplanung an der TU Dortmund gemacht im ARC-Info-Keller. Also früher ging man noch in den Keller, wenn man mit Geoinformationssystemen zu tun hatte. Und habe dann 97 mein erstes GIS in San Diego gekauft. Das war noch ein ArcView 3X oder so. Und das hat mir eine Freundin aus Sacramento dann geschickt. Und dann musste ich 600 DM Zoll bezahlen. Da habe ich mich seinerzeit sehr geärgert. Heute, zurückblickend, finde ich das gar keine so schlechte Idee, für proprietäre Software aus der USA Zoll zu nehmen, um zum Beispiel damit Open Source Software fördern zu können. Ja, ich erzähle was, wie wir Merchant Maps einsetzen für die Verkehrssicherung, also mobile Datenerfassung im Bereich Verkehrssicherung. Der RVR-Eigenbetrieb Ruhr-Grün ist einer der größten kommunalen Waldbesitzer in Deutschland und ist in dem Sinne dann auch für die Verkehrssicherung auf bestimmten Wegen und Flächen zuständig. Das heißt, Schäden an Bäumen müssen dauerhaft beobachtet und dokumentiert werden. Es müssen Maßnahmen eingeleitet werden, damit Personen oder Sachen nicht zu Schaden kommen. Also zum Beispiel durch abgebrochene Äste oder umstürzende Bäume. Und dabei kommt insbesondere der Dokumentation, wann man diese Schäden festgestellt hat, welche Maßnahmen man wann angeordnet und durchgeführt hat, eine große Bedeutung zu. Das kann man natürlich auch per Zettel machen. Das kann man auch mit QField und dann hinter die Daten zusammensammeln. Das wurde am Anfang auch so gemacht. Machen aber der Aufwand, die Daten zusammenzuführen, also die Nachbearbeitung dieser Daten, das ist alles sehr, sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig und ist auch mit Informationsverlusten verbunden. Deswegen mussten wir eine Lösung finden, in der alle Mitarbeitenden auf einem zentralen Datenbestand arbeiten und permanent und ohne Medienbruch Baumkontrollen einpflegen können. Wir setzen an rund 150 Arbeitsplätzen QGIS als Geoinformationssystem ein und deshalb war eine QGIS-basierte Lösung zu bevorzugen. Wir haben dann recherchiert, haben QField Cloud gesehen, wir haben Merchant Maps gesehen und es hat eigentlich nur den Grund, dass Merchant Maps so einfach in unserer Docker-Umgebung zu installieren war, dass wir den Test damit gestartet haben. Also wir haben halt Docker Compose konfiguriert und gestartet und dann war die Anwendung da. Mit einer eigenen PostgreSQL-Geodatenbank, die wir auch in unsere Geodatenbanken per Fremddatenwrapper dann einbinden konnten. Und haben dann mit der Community Edition von Merchant Maps begonnen, das Ganze zu starten. Ja, Merchant Maps hat 3 wesentliche Komponenten oder Komponentenbereiche. Einmal die mobile App für Android und iOS. Dann die Web-Applikation, also das Frontend, wobei natürlich da auch noch ein Backend hinter ist, die Geodatenbank und bestimmte andere Dienste, die asynchron Dinge abarbeiten. Und dann das, auch nicht unwichtig, das QGIS-Plugin, was den Zugang zum Backend und die Bearbeitung der Daten dann am Desktop ermöglicht. Hier sieht man mal diese 3 Zugänge, also ganz links die Mobilanwendung. Rechts oben das QGIS, wo man gerade sieht, wie eine Synchronisation angestoßen wird. Man sieht hier ein paar Server-Changes angezeigt, insbesondere Fotos, die bei der Dokumentation erfasst wurden und hat jetzt keine lokalen Änderungen. Und dann sieht man hier das Dashboard. Also wir sehen hier, ich bin hier angemeldet als Administrator in dem Arbeitsbereich Ruhr-Grün. Und ich habe das Projekt Baumkontrolle 3 und ich sehe jetzt hier verschiedene Versionen, also wo Leute Daten eingespielt haben, Erfassungen eingespielt und synchronisiert haben. Ja, die Aufteilung, die Arbeitsaufteilung, welche Komponente macht was, ist hier mal dargestellt. Also QGIS dient zur Vorbereitung und Konfiguration des Merge and Maps Projektes, zum Abholen der letzten Daten der mobilen Erfasserinnen, zum Einarbeiten von Änderungen, die am Büroarbeitsplatz möglich sind. Also die Dinge, die man vor Ort erfassen muss, die gehen noch vor Ort. Aber zum Beispiel, wenn Maßnahmen abgearbeitet sind und die Bestätigung von den Dienstleistern kommen, kann man die auch am Desktop einspielen. Und zur Planung des Arbeitseinsatzes, also wo sind welche Kontrollen auch notwendig. Das Mobilgerät dient zur Erfassung von Baumkontrollen inklusive Fotodokumentation vor Ort und zur Synchronisierung der hinzugefügten oder geänderten Daten, damit alle wieder auf dem gleichen Stand sind. Das Webfrontend dient zur Verwaltung bzw. Einladung der Zugriffsberechtigten. Das geht hauptsächlich über E-Mails, also dass man Leute einlädt, die bekommen eine E-Mail und können sich dann anmelden, können ihr Profil bearbeiten und so weiter. Ja, dann zur Verfolgung der Erfassungstätigkeit und zur Lösung von Konflikten bei der Datenerfassung. Hier sieht man mal so ein paar Mitglieder, also erfundene Mitglieder, mit ihren Rollen. Und bei den Rollen gibt es relativ feinteilige Rollenzuweisungen. Also klar, wenn ich jetzt der Owner eines Workspaces oder eines Projektes in dem Workspace bin, dann kann ich alles tun. Als Admin kann ich, bin ich mir nicht gar nicht ganz sicher, was ich alles tun kann, aber ich kann da Projekte managen und Teamleute einladen in meinem Workspace. Als Writer kann ich auch das QGIS-Projekt als zentrale Konfigurationseinheit für Merge and Maps synchronisieren, also quasi Änderungen an den Formularen und so weiter einspielen. Aber die wesentliche Rolle, die bei uns wichtig ist und die in der Community Edition nicht drin ist, das ist der Editor, also der darf zwar Daten erfassen in den Layern, wo wir sagen, das sind die Erfassungslayer, aber der darf nicht die Konfiguration ändern. Ja, ganz wichtig ist natürlich, wie bereitet man ein solches Merge and Maps Projekt vor? Ja, man muss sich natürlich erstmal die Datenquellen in einem QGIS Projekt zusammenstellen und dann bietet quasi für Leute, die jetzt überhaupt erstmal ausprobieren wollen, Merge and Maps hier ein New Basic QGIS Projekt. Das heißt, da gibt es ein vorbereitetes Projekt, was einen Standard-Erfassungslayer hat zum Spielen. Kommt für uns natürlich so nicht in Frage. Die zweite Variante ist Package Current QGIS Projekt. Das heißt, man hat verschiedenste Datenquellen, die werden dann alle in einen Ordner als Geopackages zusammengeführt, damit man offline diese Daten verarbeiten kann. Was ich am liebsten nutze, ist Use Current QGIS Project as is. Das heißt, man hat alles selbst in der Hand. Also man speichert die Layer-Datenquellen in ein Geopackage, in einem Verzeichnis, sodass alles zur Verfügung steht. Wir haben halt im Wald nicht immer Internet, deswegen ist halt offline Datenverfügbarkeit über Geopackages eine wesentliche Anforderung für uns. Wir haben die Forstbetriebskarte, die verschiedenste Dinge im Wald darstellt, die zu beachten sind und so weiter. Und das wird alles gepackt und in dieses Projekt reingestellt. Und dann wird das über das Backend auf Merge and Maps bereitgestellt und kann dann von den zugelassenen Editoren quasi heruntergeladen werden in dem Workspace, sodass sie das Projekt mobil bearbeiten können. Solange sich die Datenstruktur der Erfassungslayer nicht ändert, kann man auch an den Formularen, an der ganzen Konfiguration Änderungen vornehmen. Wenn man das Datenschema ändert, dann wird es schwierig, weil dann kann das GeoDiff, also die Bibliothek, die genutzt wird, um Veränderungen in den Geopackages zu detektieren, kann dann nicht mehr sinnvoll arbeiten. Also das muss man dann beachten. Wenn das bei uns der Fall ist, dann sagen wir den Leuten, remove locally, also schmeißt es lokal von eurem Gerät bzw. Desktop-Arbeitsplatz runter und zieht es euch neu. Das kann man, wie gesagt, ja dann auch sagen, so alles jedes Quartal, wenn tatsächlich so viele Änderungen anfallen, macht man einen Termin fest, wo das so stattfindet. Ja, die wesentlichen Eigenschaften des Mobilprojektes werden über das QGIS-Projekt konfiguriert. Wir sehen hier eine neue Projekteigenschaft, nämlich Merging Maps. Hier können wir insbesondere Dinge festlegen, wie ist mit Fotos umzugehen. Also wir haben jetzt hier, vielleicht muss ich das mal hier noch drauf, also hier in dem Bereich zum Beispiel gesagt, wir wollen, dass die Fotos umbenannt werden. Die sollen also einerseits in einem Unterverzeichnis Fotos abgelegt werden und andererseits sollen sie ihr Aufnahmedatum, wer hat das Foto gemacht, da gibt es auch eine ganze Latte an Merging-spezifischen Variablen, die dann neu in QGIS sind durch das Plugin. Kann man zum Beispiel den Merging-Username da dranhängen. Und auch wichtig, wir haben inzwischen schon um die 800 Fotos, sind erst seit ein paar Monaten dabei, das System zu nutzen, dass man die Fotoqualität ein bisschen reduziert und damit auch die Dateimenge. Und ganz oben sieht man Selective Sync. Es macht wenig Sinn, dass jeder Erfasser alle Fotos von allen anderen Erfassern auf dem Mobilgerät hat, sondern das würde damit ausgeschaltet. Man hat nur seine eigenen Fotos. Alle Fotos hat nur der QGIS Desktop-Arbeitsplatz. Also da sind dann immer alle Fotos zur Verfügung. Ja, Datenquellen. Wir haben Erfassungslayer. Bei uns sind das Punkte, also Baumkontrollen als Punkte. Oder wir haben Flächen, die nicht kontrollierbar sind, die als Fläche dann gezeichnet werden mobil. Und wir haben Fotos, wir haben auch pro Baumkontrolle mehrere Fotos. Das heißt, wir haben eine eigene Tabelle für die Fotoabbildung in dem Datenmodell. Und hier unter den bekannten Projekteigenschaften Datenquellen in QGIS würde man dann sagen, welche Layer sollen denn tatsächlich bearbeitet werden. Die sind dann nicht schreibgeschützt. Alle anderen wären schreibgeschützt. Und dann ist noch die Frage, was will man, dass durchsuchbar sein soll. Also wenn es irgendwelche anderen Informationen gibt, also bei uns zum Beispiel haben wir einen Linienlayer, der sagt, wo sind wir überhaupt zuständig, wo ist unsere Verkehrssicherung anzuwenden. Da müssen auch einzelne Linien mit ihren Eigenschaften gefunden werden von einem Erfasser, damit er da hinkommt. Das heißt, die sind auch durchsuchbar. Ganz wichtig auch, man kann in Merging Maps, in der Mobilanwendung, jeden Layer einzeln an- und ausschalten. Das ist aber im Gelände oft sehr zeitaufwendig und mit viel Tipparbeit verbunden. Deswegen würde ich empfehlen, definieren Sie Kartenthemen. Also Sie können ja in QGIS Kartenthemen definieren. Da können Sie einerseits die Sichtbarkeit und andererseits auch die genutzten Styles festlegen, die mit einem Kartenthemennamen verbunden sind. Dadurch lässt sich das im Gelände viel schneller umstellen, ob Sie zum Beispiel jetzt gerade die Forstbetriebskarte brauchen oder nicht. Oder wir haben teilweise auch neue Flächen dazu bekommen, dass wir sagen, ja, jetzt möchte ich aber nur die Karte Mülheim sehen. Dann auf dem Mobilgerät, wenn man so ein Objekt anklickt, ist es gut, wenn man schon mal so eine Vorabinformation bekommt, ohne in das Formular, in die Bearbeitung einzusteigen, habe ich denn das richtige Objekt angeklickt? Da gibt es ja die haben wir eben auch schon mal gesehen, Kartentipps, die man auch in QGIS hat, wenn man so einen Hover über ein Objekt macht, dass man dann Kartentipps angezeigt bekommt. Das bietet sich auch an, in Merging Maps so zu konfigurieren. Und man sieht jetzt auf der rechten Seite, dass dort dann für ein ausgewähltes Baumkontrollobjekt schon mal Baumart, Höhe und so weiter, um auch zu sehen, ja, ist das das richtige Objekt, schon mal vorzuidentifizieren. Ja, die Formularkonfiguration ist äußerst vielseitig und komplex. Da geht also eine ganze Menge. Ich würde dann empfehlen, wenn Sie da einsteigen wollen, sich zum Beispiel dieses Buch anzuschaffen von Locate Press über Collecting Field Data with QGIS and Merging Maps. Da ist das alles viel näher beschrieben, als ich das hier machen kann. Aber Sie können ja hier zum Beispiel sehen, Sie kennen ja Attributformular wahrscheinlich, die Layer-Eigenschaften. Sie können das über Drag und Drop hier konfigurieren und können dann sagen, so, ich möchte hier verschiedene Reiterchen haben. Ich möchte einem bestimmten Widget zur Dateneingabe vorschreiben. Ich möchte bestimmte Felder verstecken. Ich möchte ihre Reihenfolge ändern. Ich möchte Vorgabewerte machen. Restriktionen vorschreiben und so weiter. Ja, hier sehen Sie jetzt mal das konfigurierte Formular einerseits in QGIS und andererseits rechts in der Mobilanwendung. Das sieht ähnlich aus, also von der Struktur ist es identisch, vom GUI, von der Visualisierung ist es ein bisschen unterschiedlich. Und hier jetzt den Reiter zur Fotodokumentation. Wir lassen zu, dass mehrere Fotos der Baumkontrolle zugeordnet werden. Sie werden umbenannt über einen Timestamp und den User. Und die Zuordnung geschieht in QGIS, gibt es Relationen, auch in den Projekteigenschaften kann man Relationen zwischen Layern einstellen. Und hier haben wir halt zwischen der Baumkontrolle und dem Fotolayer, der Fototabelle, eine Relation erstellt und die dient dazu, halt dieses Formular zu konfigurieren. Ja, wenn die Erfasserinnen und Erfasser dann vor Ort ihre Arbeit gemacht haben und sie haben wieder Internet, dann drücken sie auf Synchronisieren. Manchmal tun sie das ein bisschen häufig. Also wir haben 10 aktive Erfasser und 5 so ein bisschen im Backoffice, die am QGIS arbeiten und dann noch 5, die eher so aus dem Admin-Bereich mal draufschauen. So, und das heißt, sie haben am Tag schon 10 Versionen, die da eingespielt werden. So, und wir sind jetzt hier bei Version 5.5.7, also wir sind jetzt schon wieder über 600. Da kommt also einiges zusammen und Sie sehen halt sehr schön in dem Backend dann, wer hat wann was eingespielt. Sie können genau nachvollziehen, welcher User mit welchem Gerät zu welcher Uhrzeit synchronisiert hat. Wann die Daten erstellt wurden, sieht man natürlich an den Daten selbst auch noch, weil da Default vorgefüllte Werte drin sind, wann der einzelne Baum kontrolliert wurde. Und Sie sehen dann nicht nur, also wir sehen zum Beispiel hier unten, Baumkontrolle hat jetzt 11 hinzugefügte Objekte, 21 Änderungen und keine Löschungen. Und wenn ich jetzt hier auf Show Advanced klicke und diesem grünen Pfeil folge, dann sehe ich zum Beispiel ein hinzugefügtes Objekt mit seiner Feature-ID, mit der Geometrie im Well-Known-Text-Format und den anderen Eigenschaften. So, wenn ich jetzt ein geändertes Objekt hätte, dann würde ich dort sehen, den vorherigen Wert und den nachträglichen Wert, also vorher geändert, und könnte da vergleichen, was geschehen ist. Ja, und jetzt kommen wir zu den Editierkonflikten. Also wenn ein Erfasser oder eine Erfasserin an eine Baumkontrolle geht und ändert sie, dann ist das äußerst unwahrscheinlich, dass die den gleichen Baum zwischen 2 Versionsständen kontrollieren. Also die ziehen sich ja vor, bevor sie ins Feld gehen, die neuesten Daten. Aber es kommt vor. Also das sieht man hier, das ist ein reales Beispiel. Also hier hat jetzt, ich habe es mir mal genau aufgeschrieben, also wir sehen hier, dass der Fasser Sanders am 27.11. die Bemerkung Baum ist gefällt ergänzt hat. Zuvor war dieses Feld von Erfasser Breuer leer gelassen worden. Am 3.12. hat Erfasser Alberts wurde gefällt eingetragen. Dies ist ein dokumentierter Konflikt, der sich allerdings, da die Bemerkung inhaltlich identisch ist, von alleine auflöst. Das heißt, wenn Sie sowas haben, der Letzte schreibt sowieso immer seine Werte in den aktuellen Datenbestand, aber wenn es einen Konflikt gibt, gibt es dieses JSON-File, wo dann die Leute draufschauen können, um inhaltlich zu schauen, gibt es einen Konflikt und wie löse ich den. Hier gibt es keinen, also kann ich dieses JSON-File einfach löschen als Lösung des Konfliktes. Ja, also das bisherige Fazit ist, es ist für unseren Anwendungsfall exakt das richtige Instrument, insbesondere weil wir ganz genau wissen, welche Baumkontrolle wann wie verändert wurde. Wir können halt in der PostgreSQL-Datenbank von den Merging Maps stehen die eigentlichen Change Sets nicht drin. Aber es gibt eine API, um diese Change Sets abzufragen und wir haben ein Python-Skript geschrieben, um einerseits mit dem Foreign Data Wrapper die Daten in unserer zentrale Geodatenbank einzuspielen und zum anderen die Change Sets, die noch nicht eingespielt sind, jeweils zu holen. Das heißt, wir haben in unserer, neben dem Merging Map System, noch eine zentrale Datenbank, wo Verantwortliche draufschauen können, wie die gesamte Erfassungsarbeit läuft und falls es mal auch zu einem juristischen Konflikt kommt, man jeweils nachweisen kann, wie ist die Verkehrssicherung gelaufen. Das wäre es von mir.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Dann kämen wir zu den Fragen. Was ist der zentrale Unterschied zu Q-Field?
Ja, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich mich mit Q-Field wirklich nicht beschäftigt habe, sondern direkt bei Merger Maps gelandet bin. Also ich, wie gesagt, ich glaube, vieles ist ähnlich. Geopackages, ich weiß nicht, ob die Diffs so ausführlich da dokumentiert sind bei Q-Field, aber ich kann es wirklich nicht beantworten.
War das jetzt die kostenlose Community Edition? Falls nein, welche Kosten fallen für Merchant Maps an?
Also es war zuerst die Community Edition in der Testphase, dann war es die Enterprise Edition. Die kostet uns derzeit 2.000 Euro im Jahr. Ist aber verbunden mit einem hervorragenden Support. Also es gibt ein Ticketsystem. Wir hatten anfangs Schwierigkeiten mit unserer Mail-Server-Konfiguration. Das ist in der neuen Version alles gelöst, was wir da an Problemen hatten.
Was bedeutet, das Feature ist in der Community Edition nicht dabei?
Das bedeutet, dass es zum Beispiel diese Rolle Editor in der Community Edition nicht gibt. Also in der Community Edition muss man sich damit abfinden, dass auch ein Editor mit dem QGIS-Plugin, die Rolle gibt es ja nicht, der ist dann Writer, dass der dann halt Änderungen an dem Attributformular zum Beispiel vornimmt und eincheckt und synchronisiert.
Wie werden offline mitten im Wald die Koordinaten bestimmt?
Durch das GPS-Signal, was man in der Regel hat. Und durch die Offline-Geopackages und die Karte, wo man sich dran orientieren kann, an der Forstbetriebskarte und unseren Sichtlinien.
Können Layer mit 1:N-Beziehungen verwendet werden?
Ja, bei den Fotos ist das ja der Fall. Ne, also da haben wir eine Baumkontrolle, mehrere Fotos. Also geht das auch bei anderen. Also es gibt auch Drill-Down-Formular-Konfigurationen, die wir nicht einsetzen, dass man sagt, wenn ein bestimmter Schadenstyp da ist, dann habe ich noch andere Auswahlmöglichkeiten. Also da kann man verschiedene Tabellen miteinander koppeln.
Wird Merchant Maps auch von den Mitgliedskommunen des RVR für Kontrollaufgaben verwendet?
Habe ich keine Übersicht. Wir hatten neulich bei einem QGIS-Plugin-Entwicklertreffen jemand, der auch Merchant Maps einsetzt, aber ich glaube, es war nicht im Verbandsgebiet. Es war, glaube ich, Niederrhein oder so, ich bin mir nicht sicher. Also es wird im Umfeld genutzt, aber bislang nicht sehr intensiv.
Welche Features werden in der Community-Version angeboten und welche sind nur in der Enterprise-Version verfügbar?
Da müssten Sie den Entwickler fragen. Also da ist jetzt nicht viel Unterschied. Es gibt in der Enterprise Edition gibt es Workspaces, Arbeitsbereiche, wo man sagen kann, ich habe bestimmte Benutzer, die ich einem Workspace zuordne mit Rechten. Wenn ich dort neue Projekte anlege, erben sie diese Rechte. Ich kann also meine Projekte mit Arbeitsbereichen strukturieren. Das gibt es in der Community Edition nicht, da gibt es nur einen Workspace und der heißt Mergin.
Auf welchen mobilen Endgeräten wird gearbeitet? Tablets?
Wir haben iPads bei Rohgrün.
Was wird gemacht, wenn der Cloud-Speicher für die Fotos voll ist?
Also unsere Nextcloud hat da auch noch genügend Platz. Also unsere Infrastruktur ist gut ausgestattet. Es ist so, also wenn wir jetzt so weitermachen, werden wir wahrscheinlich irgendwann sagen, nach 1-2 Jahren, wir archivieren dieses Projekt und machen ein neues, wo dann halt die Altfotos nicht drin sind, weil wir haben ja noch das andere QGIS-Projekt, wo man quasi Analysesicht hat auf die Altdaten. Ja, sodass man dann irgendwann sagt, so jetzt machen wir mal einen neuen Relaunch mit einem leeren Erfassungsprojekt.
Ist die Oberfläche komplett in Englisch? Ist eine Übersetzung geplant?
Das Frontend, die Webanwendung ist in Englisch. aber die nutzen ja die Endanwender nicht und die QGIS-Formulare und Bedienoberflächen, die sind in Deutsch.
Das waren mal die Fragen jetzt hier aus dem Forum. Gibt es noch Fragen im Saal?
Nur ganz kurz, gibt es eine Dokumentation zu dieser Datenbank bezüglich der Änderungsnachverfolgung oder haben Sie die selber entwickelt?
Eine Dokumentation zu Mergen Maps?
Nein, Sie haben ja die Paralleldatenbank noch zur Nachverfolgung von Änderungen.
Nee, das können wir gerne offenlegen. Mhm. Ne, müssten wir dann, muss ich jetzt mal besprechen, wie und wo. Das ist jetzt nichts Geheimes.
Also haben Sie selber sich ausgedacht und...
Das haben wir selbst ausgedacht. Okay. Wir haben einerseits einen Foreign Data Wrapper zwischen den beiden Datenbanken hergestellt, sodass wir halt die Erfassung aus der Mergen Maps Verwaltungsdatenbank finden. Dann haben wir halt die Geo-Packages, den letzten Stand, den wir über OGR to OGR auch immer synchronisieren können. Es gibt auch einen DB-Sync. Es gibt auch so einen eigenen Dienst, der synchronisiert zwischen den Geo-Packages und einer Postgres-Datenbank. Den haben wir aber nicht eingesetzt, weil wir das mit Bordmitteln selbst hinbekommen haben. Ne?
Okay, danke.
Wo werden die Medien abgelegt? Also wenn man im Feld im Außendienst war, also wenn ich synchronisieren sage, kommt das in eine eigene Datenbank, in die PostgreSQL? Die Sie im Hintergrund?
Genau, es gibt eine Verwaltungsdatenbank in PostgreSQL. Das ist quasi die Backend-Datenbank von der Web-Applikation von Mergen Maps. Und die hat ein Filesystem, wo für jede Version ein Ordner erstellt wird, wo dann auch Fotos drin sind und halt die geänderten, also die Diffs zu den Geo-Packages. Nicht immer jedes Geo-Package, ansonsten hätten wir 600 Mal das Geo-Package, sondern nur die Diffs. Und was wir machen, ist halt, dass wir die Fotos noch in unsere Nextcloud rüberspielen, über ein Python-Skript und dann quasi als Web-Anwendung in QGIS über eine URL aufrufbar machen. Ansonsten kann man sich man hat die natürlich, also wenn man Mergen Maps lokal hat in QGIS als Plugin, hat man alle Fotos in einem lokalen Ordner. Wenn man synchronisiert, kriegt man die letzten aufgenommenen Fotos halt lokal auf seine Festplatte. Das wird, wenn das Tausende von Fotos sind, irgendwann unter Umständen, je nach Arbeitsplatzumgebung, auch schwierig. Ne? Also da wäre jetzt die Frage, ob man da noch was entwickeln kann, dass man die Ablage der Fotos frei konfigurieren kann auf Netzlaufwerke oder so.
Gibt es da noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann vielen Dank.
Gerne.